Freunde und Schwestern im Herrn, das heutige Festtagsereignis der Himmelfahrt Christi bringt das irdische Leben des menschgewordenen Sohnes Gottes zum endgültigen Abschluss, so könnte man sagen. Jedenfalls, soweit er in seinem Fleisch, das er aus Maria, der Jungfrau, angenommen hat, zwar jetzt schon verklärt nach der Auferstehung, aber doch immerhin sein Leib, dass er mit diesem nun die Welt verlässt. Er hat den Auftrag seines Vaters, mit dem er in die Welt kam, erfüllt. Und dieser Auftrag bestand darin, so könnte man einmal ganz grob sagen, die Welt von dem Morast und dem Mist der Sünde auszumisten. Das hat er getan durch sein Erlösungswerk, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz und seine Auferstehung. Danach gab es jetzt auch noch wichtige Dinge zu tun in diesen 40 Tagen eben zwischen Auferstehung und seiner Himmelfahrt heute, nämlich dass er den vorausbestimmten Zeugen, wie Paulus ja auch sagt, erschienen ist als der wirklich leibhaftige, wahrhaftig auferstandene Herr, dass die Menschen, die er als Zeugen vorausbestimmt hat, seine Auferstehung zu bezeugen, dass die ihn auch wirklich sinnenhaft wahrnehmen konnten. Nicht irgendwie etwas den Leuten erzählen, vom Hören sagen, irgendwelche Phrasen, sondern nein, wir haben, wie es auch in der Apostelgeschichte heißt, wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist so wahr, wie überhaupt etwas wahr sein kann. Darüber hinaus ist aber auch in diesen 40 Tagen noch etwas anderes Wichtiges durch den Herrn geschehen. Gleich am Abend des ersten Wochentages, also am Auferstehungstag, als er den Jüngern zum ersten Mal erschien, ohne Thomas, nämlich die Einsetzung des Bußsakramentes. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wem ihr die Sünde nachlassen werdet, dem sind sie nachgelassen. Und wem ihr sie behalten werdet, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Empfanget dazu den Heiligen Geist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Herr hat seinen Auftrag hundertprozentig erfüllt. Und so kehrt er heute zurück zum Vater. Denn beim Vater ist seine Heimat. Im Himmel ist seine Heimat. Nicht auf der Erde. Die Welt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die ist für ihn sozusagen nur ein Arbeitsplatz, eine Riesenbaustelle, könnte man sagen, die er sozusagen jetzt abgeräumt hat. Und so macht er das, was doch uns auch selbstverständlich ist, ne? Wenn wir unsere Arbeit am Tag geschafft haben, wenn es um 4 Uhr brummt oder noch früher, ich weiß nicht, dann ist Feierabend und dann geht man nach Hause und bleibt nicht mehr bei der Arbeit. So können Sie sich das einfach mal zunächst vorstellen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der heutige Festtag schlägt eigentlich schon einen Bogen von der Verkündigung des Herrn, dem Beginn der Menschwerdung des ewigen Wortes Gottes, der zweiten der drei göttlichen Personen, bis eben hin zu dieser Rückkehr zum Vater. Der Herr hat in der Kraft des Geistes aus Maria, der Jungfrau, unsere wahre menschliche Natur angenommen. Oh, machen Sie das Ding aus, das ist schrecklich. Aber das hatte schon seine Voraussetzungen und ich betone das ausdrücklich, nämlich die Voraussetzung, dass die Mutter Gottes das Wort Gottes schon gehört hat und dass sie auch diesem Wort, das sie gehört hat, geglaubt hat. Sie hat dieses Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, nur empfangen können, weil sie frei war von jedem Glaubenszweifel. Und so war sie dann auch ganz bereit für die Empfängnis. Sollst die Mutter Gottes werden, bist du dazu bereit? Fragt sie der Engel Gabriel. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und jetzt kommt in der Kraft des Heiligen Geistes dieses ewige Wort in ihren Schoß und beginnt aus ihr seine wahre menschliche Natur anzunehmen und sie mit seiner wahren göttlichen von Ewigkeit her in seiner wahren göttlichen Person zu vereinen, untrennbar, unlöslich zu vereinen. Und so wird er dann an Weihnachten in der heiligen Nacht geboren, als wahrer Gott und wahrer Mensch, ungetrennt und unvermischt. Und in dieser gottmenschlichen Gestalt erfüllt er dann seinen Auftrag in der Kraft des Heiligen Geistes, der ihm geschenkt wurde vom Vater bei seiner Taufe im Jordan, das heißt eben zu Beginn seines öffentlichen Lebens. Und in dieser Kraft hat er diesen Auftrag erfüllt und so kehrt er nach Hause zurück ins himmlische Vaterhaus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich eher eine Wiederholung von Fakten, die Sie ja kennen. Aber einmal kann man sie nicht oft genug hören. Diese Fakten können einem nicht bewusst genug sein. Und zum Zweiten ist es auch wichtig, um jetzt zu verstehen, was dahinter hinterherkommt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Himmelfahrt des Herrn ist der Abschluss seines irdischen, menschlichen Lebens, gottmenschlichen Lebens in dieser Welt. Aber dieses gottmenschliche Leben, sein Erlösungswerk hat doch keinen Selbstzweck. Können wir sagen, ja, natürlich hat uns erlöst und wir sind alle erlöst, alles schon in Butter. Nein. Was tritt denn nun an seine Stelle? Was ist denn der Zweck seiner Menschwerdung? Was ist denn auch der Zweck seiner Himmelfahrt heute? Dieser Zweck ist eine neue Menschwerdung Gottes. Jetzt habe ich sie versetzt. Ist mir völlig klar. Ich tue das auch nicht ohne Absicht, denn das lässt sie dann wieder die Ohren spitzen, ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, klingt beinahe heretisch, was ich jetzt sage. Ne? Aber was meine ich denn damit, mit dieser neuen Menschwerdung Gottes? Wenn wir von Menschwerdung Gottes in Jesus Christus reden, von welchem Leib reden wir dann? Von dem wahren menschlichen Leib, von dem natürlichen Leib. Und was ist Inbegriff der neuen Menschwerdung Gottes? Damit verbinden wir das natürlich in der Regel nicht. Der mystische Leib Christi. Die Kirche. Brüder und Schwestern im Herrn, es ist so wichtig, dass wir die systematischen Zusammenhänge erkennen. Und der Ablauf der Heilsgeschichte ist so wunderbar folgerichtig, dass man da eigentlich kein besonderen IQ braucht, um das nachvollziehen zu können. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie wird denn nun der mystische Leib Christi anstelle des natürlichen Leibes auferbaut? Nun, ganz analog und entsprechend der Menschwerdung Christi aus Maria der Jungfrau. Ganz analog. Nämlich, dass die Apostel den Samen seines göttlichen Wortes ausstreuen. Das göttliche Wort soll in den Schoß der Herzen der Menschen ausgestreut werden. Was bei der Mutter Gottes der Schoß war, ist bei den Menschen, sollte es jedenfalls sein, der Schoß ihrer Herzens, in den nun nicht eingesenkt wird, dass die zweite der drei göttlichen Personen, das ewige Wort Gottes, sondern das verkündete, von den Aposteln verkündete Wort Gottes. Und wie kann das sozusagen dann wirklich auch fruchtbar werden? Damit Christus in uns Gestalt annimmt, wie so wunderschön der heilige Paulus im Galaterbrief im 4. Kapitel sagt, dass wir es im Glauben annehmen. So wie die Mutter Gottes das ewige Wort Gottes, die göttliche Person, die zweite göttliche Person, nur im Glauben in ihrem Schoß aufnehmen konnte, damit es aus ihr Fleisch annimmt, so kann auch Christus in uns nur Gestalt annehmen, wie es Paulus sagt, indem wir das verkündete Wort im Schoß unserer Herzen im Glauben annehmen. Und was passiert dann, wenn wir das im Glauben annehmen? Dann wird den Gläubigen der Heilige Geist gesandt. Und in der Kraft des Heiligen Geistes formt der Geist aus dem Körper der Gläubigen, diesem, fast möchte man sagen, Corpus Fidelium, die Kirche, den mystischen Leib Christi. Sie sehen genau diese Analogie, wie bei der Menschwerdung des natürlichen Leibes, so auch Menschwerdung des mystischen Leibes. Natürlich ist das eine geistliche Größe, aber zunächst einmal wird er ja auferbaut aus Menschen, die gläubig geworden sind, aus Fleisch und Blut. Und so wie das ewige Wort eben hineingekommen ist, die Mutter Gottes in die Gläubige, so kommt dann der Heilige Geist in alle, die im Glauben das Wort angenommen haben und formt sie zu dem neuen Leib Christi, dem mystischen Leib Christi der Kirche. Von daher ist es auch ganz folgerichtig wiederum, wenn der Herr als letzte Anweisung an seine Jünger den Taufbefehl ausspricht. Geht in alle Welt und tauft alle Menschen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Denn nur dann, wenn sie es halten, kann der wirklich der Heilige Geist auch von diesen Menschen dann Besitz ergreifen und sie sozusagen zu diesem mystischen Leib aus vielen verschiedenen Gliedern dann in die Einheit und zur Einheit der Kirche formen. Und dieser Leib, der muss dann immer mehr verwandelt werden, immer mehr wachsen, in dem Sinn, dass sich der Herr selbst in ihnen auswachsen kann. Dass er immer diesen Leib der Gläubigen verwandelt in das, was er ist. Und wodurch geschieht das? Durch die dritte Form des Leibes Christi, den eucharistischen Leib. Der verwandelt den Kommunikanten in das, was er ist. Wenn wir zum Mittag essen, dann kann man das möglicherweise am nächsten Morgen dann auf der Waage erkennen. Ne? Das heißt, das setzt hier an. Diese Speise an der Kommunionbank, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hat verwandelnde Kraft, verwandelt uns in das, was er ist und lässt diesen Leib Christi immer authentischer werden und auf das hinauswachsen, was er ist. Und zwar von Kopf bis Fuß, Kopf und Kragen, Haut und Haar. Denn in der Taufe werden wir ja zunächst einmal nur als Christen Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind noch nicht ganz durchdrungen vom lieben Gott. Das ist dann eben auch die Wirkung der heiligen Eucharistie. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist das nicht ein ungeheures Geheimnis? Ist das nicht wunderbar, so etwas? Schauen Sie mal. Wenn man überhaupt noch um katholischen Glauben was gibt und ein bisschen Ahnung hat, da geistern dann so Vokabeln dann im Dings Menschwerdung Gottes, ja, und das hat irgendwas mit Weihnachten zu tun. Und da sind auch noch, gibt es auch noch Geschenke und einen Tannenbaum und Ostern, da gibt es auch sowas von Auferstehung. Das ist ein Sammelsurium von Phrasen. Warum Phrasen? Nicht, weil die irgendwie leer wären, sondern weil sie irgendwie so zusammenhanglos im Raum stehen. Es geht um den Leib Christi. Zuerst seinen natürlichen Leib, sein Erlösungswerk, dann um den mystischen Leib, die Kirche. Was verbinden auch die Katholiken mit Kirche? Das ist irgendwie ein Gebäude oder ist vielleicht so ein Haufen in der Gesellschaft, der sich also schämen muss wegen der sexuellen Vergehen, die wir alle kennen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Nein, nein. Wer Kirche so versteht, der hat sie noch nicht einmal peripher verstanden oder auch nur in einem Punkt irgendwo eine Ahnung von dem. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bedeutet das ja auch dann für uns, dass wir als Glieder der Kirche, als Tempel des Heiligen Geistes selbst den Weg gehen müssen, den der Gottmensch gegangen ist. Welchen? Den der Selbstverleugnung. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, der nehme täglich sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Wer in die Herrlichkeit der Auferstehung gelangen will, gelangt da nicht an Golgotha vorbei. Ohne Kreuz, mit Jux und Heißasa im Leben. Die Leute meinen ja deswegen auch, viele Leute, die denken schon gar nicht mehr auf Katholiken, dass es eine Ewigkeit gibt. Die wollen ewig hier in dieser Welt bleiben, begreifen nicht, dass eigentlich die Welt nur eine Arbeitsstelle ist. Für uns der Ort der Bewährung unseres Glaubens und der Gestaltwerdung Christi in uns innerhalb des Leibes Christi der Kirche. Für uns gibt es keinen anderen Weg, er ist vorgezeichnet. Wie uns die Menschwerdung Jesu vorgegeben ist, so auch unsere Vergöttlichung als Menschen innerhalb der Kirche und durch die Kirche, durch ihre Sakramente, vorzugsweise die heilige Eucharistie. Nicht nur die Heimat des Herrn ist im Himmel, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sondern auch unsere Heimat ist im Himmel. Wer glaubt das heute noch? Schauen Sie, der Herr fährt heute zum Himmel auf, zu seinem Vater, über alle Mächte und Gewalten, wie wir es gerade im Epheserbrief gehört haben, über alle Chöre der Engel, als Beherrscher des Alls. Höher geht's gar nicht, zur Rechten des Vaters. Und dahin fährt er nicht auf, wie er in diese Welt gekommen ist, nämlich nur als wahrer Gott. Denn die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus beginnt in der Welt, nämlich im Schoß der Mutter Gottes. Beginnt, Sie können sogar geografisch genau bestimmen, in Nazareth. Und unsere Vergöttlichung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die beginnt hier in dieser Welt. Die Welt soll sozusagen der Schoß sein, die Zeit, unsere Weltenzeit bis zu unserem Tod soll gewissermaßen wie ein Schoß sein, in dem sich Christus in uns immer mehr auswachsen und Gestalt annehmen kann. Unsichtbar, so wie ein Kind im Schoß der Mutter nicht sichtbar ist, sondern erst mit der Geburt. Der Herr ist mit wahrer Gottheit und wahrer Menschheit in den Himmel aufgefahren. Der hat uns heute sozusagen mitgenommen über alle Chöre der Engel, über alle Mächte und Gewalten. Die menschliche Natur steht schon über allem. Machen Sie sich das mal bewusst. Vorhin haben wir noch gesungen, Psalm 8. Ich habe ihn ja nicht umsonst singen lassen. Was ist der Mensch, der Adamsohn? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Boah. Das ist Herrlichkeit und Ehre. Wenn wir das dann so singen, das singen wir, hast du mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wer macht sich da Gedanken? Womit mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt? Wo ist das Krönchen? Wo ist der Hermelin? Das ist die Herrlichkeit, die an uns schon verborgen verwirklicht ist, wenn wir das nur wollen. Die Aufnahme der wahren menschlichen Natur, vereint mit der wahren göttlichen Natur in der zweiten Person des Gottmenschen, Jesus Christus, der heute zur Rechten des Himmels aufgefahren ist. Ich sage es zum dritten Mal, über alle Mächte und Gewalten, über alle Chöre der Engel. Der Mensch ist erhaben über die Engel. Übrigens, wo wird das schon deutlich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass zumindest in punktuell, könnte man beinahe sagen, der Mensch erhaben ist über die Engel? Der Priester, der das Brot in den Leib Christi verwandelt und den Wein in das Blut Christi, das vermag kein Engel. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist unsere absolute Zukunft, die hier schon begonnen hat und die wir hier wachsen lassen sollen. Wie müssen wir uns konzentrieren oder müssten wir uns konzentrieren auf dieses Wachstum unseres Herrn in uns und in uns und mit allen übrigen Gläubigen in und als Kirche. Zugleich möchte ich da auch noch auf etwas anderes hinweisen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie viele Leiber des Herrn gibt es? Einen. Nur einen. Warum sage ich das? Weil wir heute in einer Zeit des religiösen Mischmaschs leben. Ne? Da wird ja alles Mögliche, was irgendwie so ein bisschen fromm klingt, das kommt alles in den großen Mixer und in die Rührmaschine und das wird dann alles zu Brei verhäckselt und so weiter. Und das wird dann eines Tages als die Einheitsreligion angeboten. Nein, nein, nein. Denn dieser Geist, der diesen natürlichen und den mystischen Leib der Kirche aufbaut, ist welcher Geist? Der Geist der Wahrheit, die unveränderlich ist, die ewig ist wie Gott selbst. Lassen Sie sich nichts anderes weismachen. Diese Sprüche von Einheit und von wir sind alle eins, das klingt ja irgendwie so verführerisch, so bestechend. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da müssen Sie fragen, ja, schön diese Einheit, wunderbar, aber entschuldigen Sie meine dumme Nachfrage, auf welcher Basis wollen Sie diese Einheit denn gründen? Ah ja, Mischmasch, alles das und dann, nein. Nein! Die Wahrheit ist das Profil der katholischen Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gewährleistet durch den Herrn und dann durch den, den er an seiner Stelle gesandt hat als unseren Beistand, den Heiligen Geist. Das muss glasklar sein. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen, was uns da heute alles so mit den Schalmeientönen der Ideologien dieser Welt da ins Ohr gesäuselt werden soll. Sind Sie auf der Hut? Ich gebe mir jedenfalls Mühe, Sie da in der Orientierung zu halten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bedenken Sie, dass auch mit dieser Wahrheit alles unbedingt in Beziehung steht. Von dieser Wahrheit alles unbedingt abhängig ist, wozu wir bestimmt sind. Wir sind zu nichts anderem bestimmt, als über alle Engel, Chöre und Mächte und Gewalten zur Rechten des Vaters zu sitzen mit dem Herrn und seiner Mutter. Das ist unsere Bestimmung, die nur er gewährleisten kann, wenn wir ihm in der Wahrheit und im Glauben, das kann man nicht voneinander trennen, treu bleiben. Was für eine Würde hat der Mensch. Der heilige Papst Leo der Große, der 461 gestorben ist, also Mitte 5. Jahrhundert, der hat eine Weihnachtspredigt gehalten zum Thema Christ, erkenne deine Würde. Umso mehr müssen wir unsere Würde schätzen, wenn wir bedenken, was eigentlich Vergöttlichung unserer menschlichen Natur. Wir werden nie Götter werden. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Wir bleiben wahre Menschen. Wir werden nie wahrer Gott, aber wir werden von göttlichen Geist durchdrungen und sind integrale, nahtlose Teile und Glieder seines Leibes, seines mystischen Leibes. Was für eine Würde haben wir? Und was geben wir darum? Die meisten jedenfalls. Wir hängen an dem bisschen, an der Dreckswelt da, liebe Brüder und Schwestern, an Geld und Besitz, machen einen Krach wegen Erbschaft und dem ganzen Gelump da. Setzen damit eigentlich unsere Vergöttlichung aufs Spiel. Christ, erkenne deine Würde. Du kannst sie überhaupt nicht überschätzen. Und daraus muss eine immer größere Liebe und Dankbarkeit zu unserem Herrn und schon ganz auch zu unserem Vater im Himmel, dessen Plan der Herr ja nur verwirklicht durch den Heiligen Geist, die muss uns bestimmen. Gepriesen sei die allerheiligste Dreifaltigkeit von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen, Amen, Halleluja.